Hallo und herzlich willkommen zu Asien aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan und wie üblich hört ihr hier von uns ausgewählte relevante Nachrichten aus der Region sowie Expertengespräche zu Themen in und um Asien. In der heutigen Folge spricht Alina mit Verena Hölzel, einer freien Journalistin mit Sitz in Bangkok, und zwar wie in der vorigen Episode angekündigt über die Rohingya, über deren prekäre Situation und die historische Diskriminierung gegenüber dieser Volksgruppe. Aber zunächst zu den aktuellen Ereignissen hier in der Region. Viel Aufmerksamkeit hier bekommt in diesen Tagen weiterhin Südkorea und Japan. Wir hatten das über die letzten Monate immer wieder zum Thema, dass es Annäherungen zwischen den beiden Ländern gibt und was das generell auch für die regionale Sicherheitslage bedeutet. Aber natürlich auch, wie sich die sicherheitspolitischen Debatten innerhalb dieser Länder verändern. Die unterschwellige Kraft, die da für Konvergenz sorgt, ist natürlich unter anderem die immer schärfer werdende Bedrohungslage aus Nordkorea, Spannungen um China und Taiwan, aber auch der Ukraine-Krieg und natürlich auch die USA, die versucht, die beiden Partner mehr und mehr zu trilateraler Kooperation zu bringen, anstatt immer nur mit dem einen oder und mit dem anderen getrennt voneinander zu arbeiten. Das ist im Übrigen auch etwas, was in Deutschland und Europa derzeit viel besprochen wird, also inwiefern EU-Staaten da enger mit den beiden ostasiatischen Staaten zusammenarbeiten können. Wir hatten ja bereits berichtet, dass der Bundeskanzler und auch die Außenministerin unlängst in Japan waren und letztere auch in Korea. Also das Interesse ist da und wachsend. Dazu kommt die Nachricht dieser Tage, dass die NATO berichtet, dass man in Japan ein Liaison-Büro eröffnen wird, um die Kooperation zwischen der NATO und den vier Asien-Pazifik-Partnern besser koordinieren zu können. Das steht schon länger im Raum, dass man das vorhat, ein solches Büro zu eröffnen, wurde nun aber scheinbar von offizieller Seite sowohl NATO als auch japanischer Seite bestätigt. Aber zunächst nochmal zu Südkorea. Yoon Suk-yeol, der koreanische Präsident, war gerade zu einem Gipfeltreffen mit Joe Biden in den USA, bei welchem der US-Präsident nochmal bestätigt hat, dass die Partnerschaft der Länder eben sehr, sehr solide ist und dass Korea sich auf jeden Fall auf die USA verlassen kann. Ein besonderes Thema, und deswegen nenne ich es hier hauptsächlich, ist die Frage des nuklearen Abwehrschirms der USA, unter dem Südkorea sich natürlich befindet. Südkorea selber hat keine nuklearen Waffen, aber ich hatte das hier bei Asien aktuell schon mal angesprochen. Eine Diskussion, ob diese in Südkorea aber angeschafft werden sollten und könnten, hat in den letzten Monaten ordentlich an Fahrt aufgenommen. Nicht zuletzt dadurch, dass das Thema auch vom südkoreanischen Präsidenten selber angesprochen wurde. Die Diskussion geht etwas lapidar formuliert darum, ob man sich, ob der klaren und steigenden nuklearen Bedrohung aus dem Norden gegenüber ausreichend gewappnet sieht, wenn man sich auf die Nuklearwaffen der USA verlassen würde. Also um diese Diskussion etwas zu beeinflussen, hat sich nun die USA dazu bereit erklärt, mit Südkorea so eine Art konsultativen Mechanismus zur nuklearen Abschreckung zu etablieren und auch wieder regelmäßig ein nuklear bewaffnetes U-Boot auf rotierender Basis in Südkorea zu stationieren. Erwartungsgemäß war man in Nordkorea und China natürlich nicht sonderlich begeistert. China wirft den USA vor, die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel für eigene Interessen auszunutzen. Ja, ich denke schon, viele Beobachter hoffen, dass man damit diese Diskussion der Anschaffung von Nuklearwaffen in Südkorea selber, dass man das wieder so ein bisschen einfangen konnte. Aber ich denke, das ist etwas, was wir weiter genauer beobachten müssen. Ähnlich negativ äußerte sich China im Übrigen zu der sich vertiefenden Sicherheitskooperation zwischen den USA und den Philippinen, von der wir hier auch schon mehrfach berichtet haben. Auch der philippinische Präsident Marcos Jr. war nämlich gerade bei Joe Biden zu Besuch. Natürlich geht es hier aus chinesischer Sicht natürlich auch um Taiwan. Da lohnt sich, wie so oft in der internationalen Politik oder in der Geopolitik, mal ein Blick auf die Landkarte, denn direkt im Norden von Taiwan ist natürlich Okinawa, Klammer auf, US-Truppen, Klammer zu, und direkt im Süden ist der sogenannte Bashi Channel, also eine Wasserstraße zwischen Taiwan und eben den Philippinen. Es ist also wenig überraschend, dass die chinesische Führung diesbezüglich sehr unglücklich ist. Dazu, also zu diesem ganzen China-Philippinen-USA-Komplex, noch ein kleines Ereignis am Rande, was hier dieser Tage eine sehr große Rolle in den Medien gespielt hat, war, dass es ein Schiff der chinesischen Küstenwache fast mit einem Schiff der philippinischen Küstenwache zusammengestoßen ist. Und zwar in einem Teil des südchinesischen Meeres, das nach internationalem Recht ganz klar zu den Philippinen gehört. Das ist innerhalb der sogenannten Exclusive Economic Zone der Philippinen, aber von China wie fast das gesamte südchinesische Meer eigentlich für sich beansprucht wird. Das Manöver war klar ungerechtfertigt und gefährlich. Also das chinesische Schiff ist sozusagen direkt vor dieses philippinische Schiff gefahren. Man wollte den Weg blockieren. Aber das zeigt eben auch, dass China seine Interessen weiter versucht durchzusetzen und eben auch sehr viele Druckmittel gegenüber den Philippinen hat. Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass China das jetzt tut. Ein Zeichen, wie man zu dieser Entwicklung zwischen der Sicherheitskooperation USA-Philippinen, wie man dazu steht. Solche Ereignisse scheinen auf den ersten Blick vielleicht von nachrangiger Relevanz, können aber eben sehr schnell unter Umständen sogar zu kinetischen Auseinandersetzungen führen und dann möglicherweise auch andere Mächte wie die USA verwickeln. Ja, man beobachtet solche Dinge in der Region mit sehr großer Besorgnis, gerade weil hier maritime Sicherheit eine so große Rolle spielt. Okay, so viel vielleicht erstmal zur Sicherheit und zu maritimer Sicherheit in der Region. In der kommenden Woche beobachten wir noch das erste von zwei ASEAN-Gipfeltreffen in Indonesien dieses Jahr. Das wird Mitte nächster Woche stattfinden. Hier insbesondere, also das klang schon im Interview der vorigen Folge zu Indonesien an, für die es noch nicht gehört haben, gerne nochmal reinhören. Hier wird man ein sehr klares Augenmerk darauf legen, ob es eventuell irgendwelche Fortschritte oder Entwicklungen bezüglich Myanmars gibt. Denn wie in dem Interview letzten Woche anklang, versucht Indonesien, sich dort um eine Lösung oder um Fortschritte zumindest zu bemühen. Aber es ist bis jetzt noch nicht besonders viel publik geworden von dem, was passiert. Und es ist möglich, dass zu diesem ASEAN-Gipfel da etwas zu besprochen wird, und hoffnungsvollere Beobachterinnen und Beobachter schauen eben nach auf dieses Gipfeltreffen und hoffen auf gute Nachrichten, was Myanmar angeht. Abgesehen davon gibt es natürlich die Wahlen in Thailand. Die werden am Sonntag in einer Woche stattfinden und über die sprechen wir dann in der kommenden Folge von Asien aktuell. Für diese Episode war es das aber nun erst einmal für die Nachrichten. Wir beobachten die Geschehnisse wie angesprochen weiter, und wie gehabt könnt ihr uns bei Facebook oder Instagram unter kaspda oder auch der Webseite kas.de/politikdialog-asien folgen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und jetzt geht's weiter mit dem Interview, Alinas Gespräch zu den Rohingya. Ich wünsche ein sehr informatives Interview und wir hören uns in 2 Wochen.
Ich bin heute im Gespräch mit Frau Verena Hölzel, freie Journalistin mit Sitz in Bangkok. Wir werden über die Rohingya sprechen und warum die prekäre Situation der verfolgten und historisch benachteiligten Volksgruppe viel mehr Aufmerksamkeit verdient, aber auch welche verheerenden Konsequenzen die Zugehörigkeit zu dieser Volksgruppe für die Menschen ganz individuell und konkret hat. Liebe Frau Hölzel, willkommen bei Asien aktuell.
Ja, hallo, freut mich.
Beobachter beschreiben die Rohingya ja als am meisten benachteiligte Minderheit weltweit. Aber wer sind eigentlich die Rohingya? Dazu wollte ich 1-2 Punkte sagen, bevor wir dann ins Gespräch einsteigen. Und zwar sind die Rohingya einer der zahlreichen Volksgruppen in Myanmar. Aber anders als das mehrheitlich buddhistische Land sind die Rohingya muslimisch. In Myanmar leben sie im Norden der Provinz Rakhine an der Grenze zu Bangladesch. Allerdings leben mittlerweile auch rund 1 Million Menschen in überfüllten Flüchtlingscamps mit Name Cox's Bazar in Bangladesch. Schon seit Jahrzehnten ist ihr Status in Myanmar sehr prekär und sie werden nicht als Bürger des Landes angesehen. Sie sind damit also staatenlos, haben keine Ausweisdokumente und keine Rechte. Die Verfolgung und Vertreibung der Rohingya in und aus Myanmar reicht bis in die 1970er Jahre zurück, erreichte aber zuletzt ihren Höhepunkt 2017 unter der damals demokratischen Führung des Landes, Aung San Suu Kyi, einer Friedensnobelpreisträgerin, die deswegen jetzt nicht mehr ganz unumstritten ist. Die Verfolgung und Vertreibung durch das Militär in Myanmar wurde von den Vereinten Nationen als Massentötung und Massenvergewaltigung mit genozidaler Absicht beschrieben, worauf Hunderttausende ins Nachbarland Bangladesch flohen. Das Land duldet die Rohingya, allerdings ist ihr Status auch dort ungeklärt und wir werden darüber auch noch ausführlicher später im Interview sprechen. Aber Frau Hölzel, fangen wir vielleicht im ursprünglichen Heimatland der Rohingya in Myanmar an. Warum ist die Lage der Rohingya im eigenen Land schon so lange so prekär?
Ja, das ist gleich zu Beginn die schwierigste Frage, würde ich sagen. Ich versuche das mal runterzubrechen, soweit das geht. Also Myanmar ist ein Vielvölkerstaat und eines von diesen Völkern ist die Minderheit der Rohingya, die, wie Sie schon erwähnt hatten, an der Grenze zu Bangladesch leben. Die Rohingya, das hatten Sie ja auch schon erwähnt, wird vom Militär so wie viele andere Minderheiten in Myanmar seit Jahrzehnten verfolgt. Und es ist also so, dass das Militär seinen Machtanspruch auf diese vielen Konflikte stützt, was auch der Grund ist, wieso die so schwer zu befrieden waren oder sind. Und die Rohingya, würde ich sagen, haben die Gewalt des Militärs besonders intensiv zu spüren bekommen. Die wurden im Prinzip über die Jahre hinweg zum Staatsfeind Nummer eins des Militärs in Myanmar. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen sind die Rohingya muslimisch, also nicht wie die Mehrheitsbevölkerung Buddhisten. Zum anderen gab es auch tatsächlich einen starken Austausch in Sachen Kultur und Handel mit dem benachbarten Bangladesch. Also das war bei den Rohingya war es irgendwie besonders einfach, die als anders zu labeln. Und die langsam aus Myanmar hinaus zu drängen, den peu à peu die Staatsbürgerschaft wegzunehmen und damit alle Rechte, die zu entmenschlichen und eben zum Feind zu erklären, wie gesagt. Und das Volk und auch viele der anderen Minderheiten hat da auch das lange Zeit nicht hinterfragt. Das muss man auch dazu sagen. Und aus dieser Gemengelage hat sich das dann ergeben, dass, wie Sie ja schon richtig sagten, also die Rohingya als eine der am meisten verfolgten Minderheiten der Welt gelten. Also um es nochmal wirklich runterzubrechen, was natürlich schwierig ist, aber ich probiere das jetzt trotzdem mal. Alle Diktatoren und das Militär in Myanmar ist ein diktatorisches Regime. Die brauchen Feinde und in Myanmar waren die Rohingya, würde ich sagen, der Staatsfeind Nummer eins. Das war also ich habe selber 5 Jahre lang in Myanmar gelebt und von dort berichtet. Und also jedes Mal, wenn man auch nur den Namen erwähnt hat, hat man damit einen Sturm der Entrüstung losgetreten, weil eben die gängige Meinung war, dass diese Rohingya halt tatsächlich nicht zu Myanmar gehören. Also das Militär über Jahrzehnte hinweg den Leuten so eingetrichtert und wie gesagt, die haben das leider auch lange Zeit nicht hinterfragt und dann ist das eben in dieser fürchterlichen Gewalt geendet. Das war nicht das einzige Gewaltereignis sozusagen, es war auf jeden Fall das aufsehenerregendste bisher.
Sie sprechen jetzt 2017 an, richtig? Was genau ist da passiert?
Der Auslöser, das muss man auch dazu sagen, ist, dass aufständische Rohingya-Sicherheitskräfte des myanmarischen Staates angegriffen haben und das hatte zur Folge diese unfassbare Gewalt. Also daraufhin sind dann haben sich Soldaten über diese Rohingya-Dörfer hergemacht. Die wurden niedergebrannt. Schätzungen zufolge wurden mehrere 10.000 Menschen gewaltsam getötet im Zuge dieser genozidalen Kampagne und es ermitteln verschiedene internationale Gerichte seit inzwischen mehreren Jahren, ob dass sich dabei vielleicht sogar um einen Völkermord gehandelt hat. Und weil die Rohingya ja, wie gesagt, staatenlos sind, um das jetzt gleich weiterzuführen, sind Schätzungen schwierig, aber man darf auch immer nicht vergessen, dass weiterhin ungefähr 600.000 in Myanmar leben, also weiterhin hauptsächlich im Westen des Landes, in einer Situation, die von Aktivisten und Menschenrechtlern regelmäßig als Apartheid bezeichnet worden ist. Ich habe das auch selber mir ansehen können. Also die Menschen können sich da nicht frei bewegen. Die leben da teilweise in Lagern. Man kann auch nur ganz schwer mit denen in Kontakt treten. Und daran hat sich auch nicht sehr viel geändert. Also die Verfolgung durch den Staatsapparat, also ganz viel Korruption auch mit im Spiel, die besteht weiter.
Und wenn wir auf Bangladesch schauen, wo nun ja doch ganz, ganz viele Rohingya Zuflucht gesucht haben, wie ist die Lage dort? Also wir haben ein Stipendiatinnenprogramm mit der Asian University for Women in Chittagong in Bangladesch. Das ist circa 150 Kilometer von Cox's Bazar, also den Rohingya-Flüchtlingscamps in Bangladesch. Und einige unserer Stipendiatinnen leben eben in den Camps. Und diese ganz persönlichen Probleme, die mit dieser Lebenssituation auch einhergehen, sind zum Beispiel dann, dass Stipendiatinnen, Studentinnen nicht reisen können für Workshops, zum Beispiel nach Singapur, wo wir sie hin eingeladen haben, weil sie eben keine Ausweisdokumente von Myanmar erhalten. Und sie wissen eben auch nicht, wo und ob sie nach dem Abschluss ihres Studiums in Bangladesch arbeiten können. Also das sind so die ganz persönlichen Herausforderungen. Auf der Makroebene, wie ist die Situation der Rohingya aktuell in Bangladesch, von denen ja einige auch schon seit wirklich einer langen Zeit im Land sind und andere eben kürzlich zum Beispiel in 2017 Zuflucht gesucht haben.
Genau, also dadurch, dass diese Verfolgung in Myanmar ja schon so weit zurückreicht, sind natürlich schon immer Rohingya über die Grenze geflohen. Und der große Exodus war aber dann, wie gesagt, 2017. Und seitdem sprechen wir jetzt von rund 1 Million Menschen, die da in Zelten dicht gedrängt aneinander leben. Das sind insgesamt 35 Camps entlang der myanmarischen Grenze. Das ist also ein riesiges Areal. Die Umstände sind miserabel. Also das sind wirklich nur so Hütten aus Plastik und Bambus, weil die Regierung von Bangladesch auch nicht den Eindruck erwecken möchte, dass man vorhat, diese Flüchtlinge da auf längere Zeit zu beherbergen. Insofern muss das immer alles so ein bisschen den Anschein des Temporären wahren. Und ansonsten, die Flüchtlinge dürfen nicht arbeiten. Es ist ihnen sogar verboten, Bangla, also die Sprache von Bangladesch, zu lernen. Das soll also vermieden werden, dass sie sich in die Gesellschaft integrieren. Diese Lager sind inzwischen auch eingezäunt tatsächlich. Also die Flüchtlinge dürfen sich da nicht frei bewegen, teilweise noch nicht mal zwischen den verschiedenen Camps. Und das mit den Zäunen, also das fand ich immer ganz, ganz fürchterlich. Aber viele von den Rohingya haben mir dann auch erzählt, ja, das ist einerseits nicht gut, aber andererseits ist uns das manchmal sogar ganz recht, weil was im Moment tatsächlich offenbar das größte Problem ist, ist die Sicherheitslage. Also man konnte das schon so in den vergangenen Jahren beobachten, wie das immer schlimmer wurde. Also es gibt da Erpressung, Entführung, rohe Gewalt, und zwar also von einem Netz aus sowohl Rohingya-Gangs als auch bangladeschischen Gruppen. Das ist sehr intransparent und schwer zu durchblicken. Die kämpfen da alle um Macht über diese Camps, in denen sie sich behaupten wollen. Und teilweise ist es natürlich auch noch Drogenhandel mit im Spiel. Also die Zustände sind wirklich, ich würde sagen, menschenunwürdig und inzwischen auch schon wieder. Also man hat immer lange Zeit gesagt, ja gut, immerhin sind die Rohingya da in Sicherheit, aber ich würde behaupten sogar, dass das inzwischen nicht mehr der Fall ist. Also die Sicherheitssituation ist tatsächlich so außer Kontrolle inzwischen. Das merke ich auch selber. Also zum einen ist es schwieriger, da Zugang zu kriegen als Journalist oder Journalistin. Zum anderen ist es auch so, dass Leute sich inzwischen wirklich fürchten davor, der Außenwelt zu erzählen, was da so in den Camps passiert, weil sie Befürchtungen haben, dass sie dafür bestraft werden könnten. Also es ist eine sehr unangenehme Atmosphäre und man konnte über die Jahre hinweg sehen, wie das auch sich leider immer, also sich kaum irgendwas zum Besseren gewendet hat, sondern wirklich eigentlich alles zum Schlechteren. Und ja, also weil ich jetzt schon ein bisschen Bangladesch kritisiert habe, man darf natürlich auch nicht außen vor lassen, dass die internationalen Geldgeber inzwischen müde geworden sind von dieser Krise. Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass die Ukraine viel der finanziellen Ressourcen von den NGOs auffrisst. Und das hatte jetzt zum Beispiel kürzlich zur Folge, dass die Welthungerhilfe angedroht hat, dass sie eventuell die Lebensmittelrationen kürzen müssen.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das im Grunde genommen das, wovon sich die Menschen in den Camps ernähren, weil Sie haben ja gerade gesagt, dass Bangladesch die nur duldet, die aber nicht arbeiten dürfen und auch die Camps nicht verlassen dürfen. Also haben die ja im Grunde genommen gar keine Chance, für sich selber zu sorgen, richtig?
Genau, ja. Also ich habe auch schon aus anderen Flüchtlingslagern berichtet, in denen man immer noch ein bisschen mehr das Gefühl hatte, dass die Leute immerhin eine Chance kriegen, sich so ein Leben aufzubauen. Und das ist wirklich in den Rohingya-Lagern leider überhaupt nicht der Fall. Geschweige denn ist das eine Umgebung, in der man, also man darf ja auch nicht vergessen, das sind Leute, die vor einem mutmaßlichen Völkermord geflohen sind. Also um sich von sowas überhaupt wieder zu erholen, das kann man sich ja vorstellen, wie schwierig das ist und dann auch noch in so einer Situation, wo jetzt vor allem wieder die Sicherheit auf dem Spiel steht, das ist natürlich besonders tragisch.
Und dass sie in Bangladesch bleiben dürfen, ist ja auch nicht gegeben, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, ja. Also die Regierung von Bangladesch legt da großen Wert darauf, dass diese Camps immer so den Anschein des Temporären haben, auch wenn die Hilfsorganisationen da teilweise vielleicht Dinge anders machen wollen würden. Das ist schwierig, weil die Regierung eben auf jeden Fall darauf beharren möchte, dass die Rohingya wieder zurück müssen nach Myanmar. Und im Prinzip ist das ja auch eine legitime und eine richtige Forderung. Also die Rohingya kommen aus Myanmar und Myanmar hat ihnen die Staatsbürgerschaft weggenommen und Myanmar muss sie ihnen auch wieder zurückgeben. Aber die Realität sieht halt so aus, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber seitdem das Militär vor 2 Jahren die Macht wieder an sich gerissen hat, ist Myanmar also wirklich in einem noch nie dagewesenen Chaos. Also inzwischen tatsächlich das ganze Land. Und in so eine Situation, also es war auch vor dem Putsch immer schon schwer, sich das vorzustellen, aber also gerade jetzt die Rohingya da quasi in die Hände von denjenigen zurückzuschicken, die sie auslöschen wollten, das geht natürlich nicht. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass Bangladesch tatsächlich so weit gehen würde, weil das hätten sie ja dann auch schon durchsetzen können in der Vergangenheit. Aber sie beharren natürlich da weiter, also ein bisschen drauf. Kann man ja auch schon irgendwie nachvollziehen, also dass so ein überbevölkertes Land wie Bangladesch mit beschränkten finanziellen Ressourcen natürlich sich nicht einfach damit abfinden will, dass Myanmar diese Volksgruppe loswerden will und Bangladesch soll das Problem dann lösen. Das kann man schon auch, glaube ich, nachvollziehen.
Definitiv. Für die Menschen natürlich eine prekäre Situation in allen Bereichen. Sie hatten gerade schon die internationale Gemeinschaft und Gerichtsverfahren angesprochen. Und von Beobachtern und Beobachterinnen wie Ihnen hört man ja auch oft, dass das sozusagen die Rohingya die vergessenen Menschen sind der internationalen Gemeinschaft. Es gibt aber zwei Gerichtsverfahren oder Gerichtsermittlungen zumindest des Internationalen Gerichtshofs und des Internationalen Strafgerichtshofs. Können Sie uns erklären, was da im Moment der Stand ist?
Das würde ich sagen, sind auch jetzt ausnahmsweise mal positive Nachrichten. Also diese beiden Verfahren laufen, die werden vermutlich auch noch eine lange Zeit laufen, dass die Mühlen der internationalen Justiz mahlen langsam. Aber es ist gut, dass das im Gange ist inzwischen. Also der internationale Gerichtshof, das Verfahren wurde angestrebt von Gambia, der ermittelt also, ob die Generäle sich eines Völkermords an den Rohingya schuldig gemacht haben, und auch der internationale Strafgerichtshof, der kürzlich eben den Haftbefehl für Putin auch erlassen hat, ermittelt. Darüber hinaus gibt es auch noch Bestrebungen in Argentinien, nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip das Militär zur Rechenschaft zu ziehen. Im Übrigen könnte das auch in Deutschland demnächst der Fall sein, so wie das ja auch mit den Verbrechen im Syrienkrieg passiert ist. Also wie gesagt, langwierige Prozesse, aber es ist gut, dass die laufen. Es ist immer schwierig, da am Ende ein Ergebnis dabei zu erzielen, was die Opfer, glaube ich, auch zufrieden stellt. Aber was man, glaube ich, nie vergessen darf, ist eben auch diese abschreckende Wirkung, die solche Verfahren und im Idealfall dann halt auch die Konsequenzen für diese Verbrechen, also die abschreckende Wirkung, die davon ausgeht, sowohl eben für das Militär in Myanmar als auch für andere Diktatoren auf der Welt. Also wenn man das myanmarische Militär halt schon vorher belangt hätte, und wenn diese ganzen Verbrechen, die die seit Jahrzehnten begehen und ja auch nicht nur an den Rohingya, wenn die einen Preis gehabt hätten, dann wäre das vielleicht auch 2017 nie zu dieser Gewalt gekommen.
Und was könnte das für die Zukunft der Rohingya bedeuten, wenn dort zu einem Urteil gekommen wird?
Ja, das ist eine gute Frage.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, ne? Dass dann, wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken, sozusagen, was könnte das konkret für diese Menschen bedeuten?
Ja, also ich glaube, wahrscheinlich Enttäuschung, weil wie soll man auch das, was geschehen ist, eigentlich wieder gut machen? Das ist ja auch überhaupt nicht möglich. Aber das könnte natürlich schon auch dazu führen, dass die Rohingya in Zukunft eventuell eine Chance drauf haben, dass sie ihre Staatsbürgerschaft in Myanmar zurückbekommen, und damit ihre Rechte, und dass man ihnen so den Weg zu ihrer Zurückkehr in ihre Heimat ebnet. Dabei darf man dann auch wieder nicht vergessen, dass natürlich diese Heimat auch, also das, was die da besessen hatten, das Land, die Häuser, das wurde ja alles ausradiert. Also das ist wirklich, wirklich ein komplexer und langwieriger Prozess, aber wenn man nicht die einzelnen Schritte geht, dann wird man auch keine Fortschritte erzeugen können.
Also die Gerichtsverfahren sozusagen als ein möglicher Schritt in eine bessere Zukunft. Unternimmt die internationale Gemeinschaft denn darüber hinaus noch etwas, um dieses Problem der Staatenlosigkeit zu lösen? Gibt es da durch die Vereinten Nationen oder andere Institutionen Versuche und Ansätze, vielleicht auch zwischen Bangladesch und Myanmar zu vermitteln oder darüber mit Myanmar zu sprechen, auch wenn sie schon angesprochen haben, wie schwierig das im Moment ist. Weil die Alternative ist ja, dass die Rohingya sozusagen für immer auf unbestimmte Zeit gefangen sind zwischen diesen zwei Ländern, die ihnen die Staatsbürgerschaft verwehren.
Also es gibt diese Diskussion auch jetzt erst vor kurzem, und sich eine Delegation aus Myanmar mit einer Delegation aus Bangladesch getroffen und offenbar die Rückführung der Flüchtlinge besprochen. Das ist nicht das erste Mal, es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein. Insofern würde ich da jetzt nicht so viel Hoffnung drauf setzen. Und wie gesagt, also die Situation, in die man die Flüchtlinge da jetzt auch zurückschicken würde, ist auch absolut inakzeptabel. Also seit dem Putsch ist Myanmar wirklich in einem absoluten Chaos. Das ist irgendwie völlig undenkbar, dass das eine gute Idee sein könnte, die Rohingya da jetzt zurückzuschicken. Das Einzige, was mir jetzt ehrlich gesagt Hoffnung gibt, zumindest für Einzelne von den Rohingya, ist, dass inzwischen Umsiedlungen in die USA und nach Kanada stattfinden. Das ist zwar weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein, aber für diejenigen, die dann das große Glück haben, ist das natürlich eine absolute Verbesserung ihrer Lebensumstände. Und für die bedeutet das natürlich, dass sie dann endlich tatsächlich anfangen können, sich ein neues Leben aufzubauen. Vielleicht auch nicht in ihrer Heimat, aber zumindest an dem Ort, wo sie Recht haben und wo sie in Sicherheit sind.
Vielen Dank, Frau Hölzel. Bei so einem schwierigen Thema ist es, glaube ich, unmöglich, das Interview zu einem ganz positiven Ende zu bringen. Vielen Dank also für die Hoffnungsschimmer, die Sie uns gerade gegeben haben. Zuletzt hätte ich noch eine ganz persönliche Frage. Und zwar haben Sie ja auch vorhin angesprochen, dass Sie in Myanmar gelebt haben, für viele Jahre die Camps besucht haben und auch mit den Menschen vor Ort dort gesprochen haben. Ist Ihnen etwas von dort besonders in Erinnerung geblieben, das Sie noch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchten?
Ich hatte ja auch jetzt mehrfach angesprochen, dass diese Verfolgung der Rohingya auch geduldet wurde von der myanmarischen Bevölkerung, beziehungsweise die Bevölkerung, die schon auch aktiv beteiligt war daran. Das ist auch so ein Thema, was mich selber jahrelang in meiner Berichterstattung immer wieder beschäftigt hat und ehrlich gesagt auch ziemlich aufgewühlt hat, zumal ich Deutsch bin und auch diese, also unsere Geschichte, uns mich immer irgendwie so wie uns alle, glaube ich, ratlos zurückgelassen hat. Und als der Putsch passiert ist, was ja per se ein wirklich schwarzer Tag war für Myanmar, ist was Interessantes passiert, nämlich haben sich diese Minderheiten zusammengeschlossen in ihrer Wut gegen das Militär. Und diese Solidarität hat sogar die Rohingya erreicht. Und also ich erinnere mich an mehrere Gespräche, die ich da hatte, dann für eine Geschichte mit Leuten, die mir erzählt haben, ihnen tut das so fürchterlich leid, wie sie sozusagen sich vom Militär der Gehirnwäsche unterziehen haben lassen und bei dieser Verfolgung mitgemacht haben und sich dann nie irgendwie für die Rohingya ausgesprochen haben und sie bereuen das und viele haben sich dann auch öffentlich teilweise sogar entschuldigt bei den Rohingya. Und es ist immer schwer zu sagen, wie weitreichend das ist oder ob das jetzt wirklich die ganze Gesellschaft umfasst, zumal ich ja jetzt auch nicht mehr nach Myanmar reisen kann. Aber das ist so eine Sache, die werde ich auf jeden Fall bestimmt nicht vergessen. Und das erlebt man ja auch nicht so oft im Journalismus, dass man irgendwie so Entwicklungen verfolgt und dann am Ende doch noch immerhin so im kleinen Hören gibt, mit dem man sich nie hätte vorstellen können.
Liebe Frau Hölzel, vielen, vielen Dank für die vielen interessanten Aspekte dieses, ja, ungelösten Konflikts. Vielen Dank.
Ja, gerne.